Wir stehen jetzt hier auf dem Erdbeerfeld in Nystedt. Sie sind mitten bei der Ernte. Sie sind heute unser Gast im Martini 43, unser Podcast. Danke dafür, dass wir Sie hier begleiten dürfen. Mein Name ist Jürgen Hinrichs, Chefreporter beim Weserkurier. Herr Nystedt, die Ernte ist im vollen Gang. Ich sehe Ihre Erntehelferinnen pflücken, fleißig pflücken. Ich sehe die Stiegen mit den Erdbeeren am Feldrand. Wie läuft sie denn gerade dieses Jahr, die Ernte?
Also eigentlich recht gut. Wir sind früh dran. Wir sind wie bei allen Sachen von Jahr zu Jahr früher. Wir sind doch im Moment so 2-3 Wochen gegenüber normalen Jahren ist die Ernte schon weiter.
Das Warum heißt, hat das mit Klima zu tun?
Also ich sag mal so, ich bin kein Experte und nehme das mal so zur Kenntnis, aber es ist so, nicht? Dass es einfach solche Sachen immer früher ist. Nicht? Wir sind im Moment beim Kernobst und so weiter, wo man das noch besser sehen kann, da sind die Äpfel einfach so, wie sie sonst eigentlich Ende Juni sind. So, nicht? Und naja, das ist bei den Erdbeeren auch. Wir sind angefangen so 5., 6. Mai mit Ernte, mit Sorten, die man dann verfrüht hatte, mit Folie und Vlies und so weiter. Und das
macht man das auch deshalb, weil der Markt es so will, weil die Menschen dann gieren nach Erdbeeren, wenn der Mai gekommen ist und gerade auch nach Erdbeeren aus deutschem Anbau?
Ja, das ist die eine Sache, dass die Leute darauf warten und dass die frühen Erdbeeren auch relativ gefragt sind, auch gut bezahlt werden und so weiter. Eine andere Sache ist für uns natürlich, je weiter wir die Ernte auseinanderstrecken, je einfacher ist es für uns mit Mitarbeitern. Früher war die Erdbeerernte 4 Wochen und dann brauchten wir für die gleiche Fläche die dreifache Menge Menschen sozusagen. Heute ist es so, durch diese Verfrühung und es gibt auch die Möglichkeit, die zu verspäten kommen wir eben doch mit relativ wenig Leuten aus. Ne? Also wir hatten,
wie viele sind es? Wie viele Erntehelfer?
Also wir haben insgesamt so in der Haupternte nur so 25 Erntehelfer noch und wir hatten schon mal weit über 100.
Woher kommen die?
Das sind eigentlich drei Gruppen in der Haupternte. Das eine sind einige Leute aus Polen, einige Mitarbeiterinnen, so wie diese hier aus Rumänien. Und wir haben einige jesidische Kurden, die hier in Deutschland leben. Das sind auch größtenteils Leute, die auch zum Teil verkaufen und so weiter und die auch zum Teil fest angestellt sind.
Ist das Stammpersonal? Kommen die immer wieder?
Also diese Leute hier, die kommen alle immer wieder, Also,
muss vielleicht auch an Ihnen liegen. Guter Arbeitgeber.
Also ich sag mal so, ich sag mal so, letztes Jahr war hier, wie häufig mal, die Gewerkschaften dürfen bei Arbeitgebern eine Reklame machen sozusagen, Handzettel verteilen und sowas. Nicht? Und dann kommen die immer einmal im Jahr und sprechen mit den Mitarbeitern und so. Nicht? Und die sagen dann immer, die Leute bei uns, die sagen, das ist alles wunderbar. Ist
ja. Zahlen Sie Ihren Mindestlohn? Müssen Sie ja.
Das sowieso, aber Sie kriegen meistens mehr. Im Moment arbeiten die noch im Stundenlohn, weil Sie müssen sich vorstellen,
der ist jetzt
12,41 Euro, aber 12,50 Euro bekommen die. Es ist so, wenn Sie Erdbeeren pflücken, so soll man sagen, ist das relativ einfach. Aber wenn Sie jetzt ganz hektisch pflücken, dann sehen Sie oft nicht, ich versuche gerade mal welche zu finden, dass manche, sagen wir mal so, noch gar nicht richtig reif sind oder sowas.
Und diese ist reif.
Diese ist reif.
Ja, die schmeckt
auch gerne. Ja, die schmeckt auch sehr gut. Das ist eine Sorte, die gut schmeckt.
Welche Sorte ist das?
Darselekt ist das.
Darselekt. Mhm.
Ja, die schmeckt ausgesprochen gut.
Gebe ich Ihnen recht.
Ja.
Gebe ich Ihnen recht. Die ist auch schön fest.
Ja, das ist schon eine sehr, sehr gute Sorte. Es ist so, dass im Akkord wird dann auch mal so eine schlecht ins Anführungszeichen mit abgerupft. Ne? Und deshalb, weil im Moment noch nicht so viel Erdbeeren sind, pflücken wir noch im Stundenlohn. Und wenn wir es dann nicht mehr schaffen, dann stellen wir auf Akkord um. Und dann verdienen die auch mehr meistens, weil die dann, es wird so festgelegt. Es ist auch vom Gesetz her eigentlich so vorgeschrieben, dass man im Akkord so 20% mehr verdienen sollte als im normalen Stundenlohn. Ne?
Ich sehe hier ausnahmslos Frauen.
Ja, es ist so, wenn wir im Akkord pflücken, sind insbesondere bei den Kurden auch Männer dabei. Aber die tragen für die Frauen die Erdbeeren raus. Die pflücken nicht selber. Männer haben ein Talent, Rückenschmerzen zu bekommen nach kürzester Zeit.
Fragen Sie mich mal.
Ja, ne? Also das ist so. Und wir haben einige Frauen, die können so schnell pflücken, dass ihr Mann dagegen raustragen kann. Ne? Das ist wirklich phänomenal. Ne? Also
wir sehen hier ein Freilandfeld.
Ja.
Sie sagten eben, dass in der frühen Phase, ich weiß nicht, ab März oder so, wird das hier abgedeckt?
Also es ist so, die Felder, die sind jetzt schon, ist schon abgeerntet, wo wir, da wird entweder Vlies rüber gemacht oder aber Vlies und Folie. Das ist eine sogenannte Doppelabdeckung. Und durch Vlies hat man so eine Verfrühung von 7 Tagen ungefähr. Wenn man dann doppelt macht, hat man noch mal 3-4 Tage drauf. Dann hat man so eine Verfrühung von 10 Tagen ungefähr.
Das heißt, 10 Tage vor Beginn der
normalen
Ernte haben Sie Vlies drauf?
Nein, also wir machen das rauf im März dann.
Okay, dann habe ich es doch richtig gewusst.
Nee. So März.
Auch um Frost abzuhalten?
Ja, also es ist so, diese Erdbeeren können Winterfrost praktisch unendlich ab. Was sie eben nicht ab können, ist Blütenfrost. Ne? Ja. Und da kann sein, dass wir ein Feld verfrüht haben, haben die Folie schon runter, weil die Bienen müssen ja an die Blüten ran. Und dann ist nachts Frost angesagt. Und das kann man manchmal 7-8 Mal im Frühjahr haben. Dann muss man es eben wieder zudecken, weil sonst hat man ein Problem.
Bestäubt wird mit den Bienen, aber auch durch den Wind, oder?
Ja, also es ist schon so, dass der Wind für eine normale Ernte ausreicht, aber Befruchtung durch Bienen ist besser. Also es ist das Gleiche kennt man auch beim Kernobst, wo es fast gar nicht ohne Bienen geht. Nicht? Aber bei Erdbeeren ist es auch so, dass die Fruchtgröße und so weiter, die ist schöner, wenn die Bienen die befruchten.
Etablieren Sie deswegen Bienenstöcke hier? Ne?
Also wir haben in der Hauptblüte haben wir meistens Völker stehen. Ist dann manchmal ein Problem hier auf dem Lande, wenn Rapsfelder daneben sind, dann gehen die an den Raps, weil das ist ertragreicher für die Bienen.
Genau.
Das schafft mehr ne, und so. Und das hat dann gar keinen Zweck, da Völker hinzustellen. Aber es ist aber auch so, wenn man in einer klein strukturierten Gegend ist und eine relativ kleine Fläche hat, dann gibt es auch genügend Wildinsekten zum Bestäuben. Das ist anders, als wenn ich jetzt hier eine Monokultur mit 40 Hektar Erdbeeren in einem Stück hätte. Dann bin ich schon darauf angewiesen, dass ich Hummeln oder Bienen oder sowas da einsetze. Hier denke ich mal, dass es auch so in der freien Natur relativ viel Wildinsekten gibt.
Machen Sie hier, kann man sagen, Öko-Anbau?
Nein.
Weil Sie von den Bienen sprechen, weil ich hier keine Folientunnel sehe, das gibt es ja vermehrt.
Ja.
Bei Erdbeerbauern?
Ja.
Das machen Sie nicht?
Machen wir nicht.
Warum nicht?
Ich könnte Ihnen jetzt eine komplizierte oder eine ehrliche Antwort geben. Ich gebe mal die ehrliche, weil ich zu alt bin.
Okay.
So, das ist einfach so, als das losging vor 8-9 Jahren, habe ich damals entschieden, für mich ist das nichts mehr. Sozusagen, ich fange da nicht mehr mit an. So. Das hat Vor- und Nachteile. Es ist, man ist noch früher am Markt, klar. Und hat profitiert auch von den hohen Preisen und so weiter. Aber es ist natürlich schon, das ist eigentlich keine in dem Sinne landwirtschaftliche Kultur mehr. Ich bin von Haus aus Landwirt. Alles andere habe ich so im Laufe der Zeit gelernt. Es ist eigentlich schon mehr eine gärtnerische Kultur. Also wir sagen, es ist nicht genau dasselbe. Es hat Vor- und Nachteile und so. Nicht? Und ja.
Wie lange machen Sie das, Herr Nübstedt? Sagen Sie gerne ein bisschen was zu Ihrer Person. Woher kommen Sie? Wie alt sind Sie? Was haben Sie gelernt? In
also
der wievielten Generation machen Sie das hier?
Also ist alles ganz einfach. Also ich bin hier in Bassum-Dürren geboren und bin hier mein Leben lang gewesen, bis auf die Zeit, wo ich eine Lehre gemacht habe, aber sonst eigentlich ununterbrochen. Meine Eltern sind 1950 mit dem Erdbeeranbau angefangen. Und dann so ab Ende der 60er Jahre war ich mit dabei sozusagen und dann haben wir das ausgebaut auf zeitweise so 35 Hektar, die wir so hatten und die letzten Jahre machen wir wieder etwas weniger, weil ich eben älter wurde.
Jetzt haben Sie unter 30, oder?
Jetzt haben wir nur noch 14 Hektar.
14 Hektar, aber vieles andere ja noch, ne?
Ja, sicher, noch vieles andere.
Was denn zum Beispiel?
Also erstmal an Beerenobst haben wir außer Erdbeeren noch Heidelbeeren und Himbeeren. Dann haben wir Kernobst, aber ein großer Schwerpunkt sind bei uns Kürbisse. Ne? Wir haben also 5 Hektar Kürbisse und im Herbst liegen bei uns 70, 80 Sorten Kürbisse rum. Und das ist auch so ein kleines Hobby von mir. Ne? Also Kürbisse hat irgendwas Interessantes immer. Ne?
Ich fragte eben nach Ihrem Alter. Sagen Sie das
ja,
bitte noch?
Ich bin 74. Und ich habe dann, relativ früh die Gelegenheit gehabt, den Betrieb so ein bisschen so in meinem Sinne zu gestalten, weil mein Vater nicht so fit war, dem ging es gesundheitlich immer schlecht. Er hat immer gesagt, mach mal. Und dann war so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre dieser Boom mit dem Erdbeer-Selbstpflücken. Das war damals richtig. Also,
das bieten Sie ja nach wie vor an.
Ne? Das bieten wir an, aber es ist im Grunde eine Randgeschichte. Nicht? Wir hatten damals Tage, wo wir so 3.000, 4.000 Kunden am Tag hatten, die dann Erdbeeren gepflückt hatten.
Das ist viel.
Und es ist so, dass damals die Leute auch große Mengen gepflückt haben, weil noch eine intensive Vorratshaltung gemacht wurde. Die Leute haben Erdbeermarmelade gekocht, die Leute sind gekommen mit Eimern und dann haben die alles Mögliche vollgepflückt und dann haben die für ihre ganzen Kinder Marmelade gekocht und. So und eingefroren und heute ist es so, die Leute kommen, manche kommen 4-5 Mal im Jahr, aber pflücken nur eine Kleinigkeit, weil sie einfach ein paar essen wollen. Ne? Und ein bisschen Eventgeschichte für Kinder, nicht? Und so, nicht?
Was kostet das? Also wenn ich jetzt auf so ein Selbstpflückfeld gehe, habe ich ja einen preislichen Vorteil gegenüber den Erdbeeren, die ich bei Ihnen am Stand kaufe.
Also es ist so, dass der Unterschied ist bei den Selbstpflücken, ist bei fast allen Betrieben die ganze Saison über einen Preis. Bei uns ist der im Moment 3,80 Euro Kilo. Macht bei einigen Kollegen ein bisschen anders sein, aber so, das ist so ungefähr. So, und diesen Preis machen wir vom Anfang bis Ende fertig. So, bei gepflückten Erdbeeren, insbesondere im Laden, gibt es ja ständig Angebote und immer ein Auf und Ab mit den Preisen. Ja. Das ist so, deshalb kann man nicht sagen, dass Selbstpflücken jetzt generell so viel billiger ist, weil wenn man den günstigsten Zeitpunkt abwartet, dann findet man auch mal günstiger im Angebot oder so. Aber es ist schon so, dass beim normalen Preis, den wir nehmen, die selbstgepflückten die Hälfte kosten. Ne?
Ich habe in der Vorbereitung gelernt, es gibt Erdbeeren, die kosten 2 Euro. Die kommen aus Spanien. Es gibt Erdbeeren, die kosten 8,80 Euro. Die kommen vom Biohof in Deutschland. Ist das so ungefähr die Preisspanne, die Sie auch kennen?
Mindestens. Sie gibt es noch größer, die Spanne, ja.
Also die noch günstiger und noch
teurer? Ja, beides. Also es ist so, dass die spanischen Erdbeeren nicht mehr besonders gefragt sind in Europa, also hier in Nordeuropa, weil einerseits ist der Geschmack nur mittelmäßig.
Warum ist das so?
Das hängt damit zusammen, dass die in aller Regel während der Reifezeit nicht genügend Kälte bekommen. Das ist auch ein Problem, was man von anderen Obstarten kennt. Ne? Die meisten Obstarten brauchen Kältereiz. Ne? Und es ist ja logisch, da, wenn Sie da in Huelva oder was weiß ich wo sind, dann da ist immer warmes Wetter schon relativ früh. So, das ist die eine Geschichte. Die zweite ist, dass natürlich Sorten angebaut werden, die sehr transportfest sind. Dies ist eine Sorte, die würde nicht von dem Weg von Spanien nach hierher lebend überstehen. Ne? So, und dann kommt dazu, dass die Verbraucher sind ja heute auch, sag ich mal, aufgeklärter als früher. Und viele haben auch schon mitgekriegt, was für Probleme, Umweltprobleme der Anbau in Spanien mit sich bringt. Da ist also so, wenn Sie da diese Folienberge, die oft über 10 Jahre lang nicht entsorgt werden, weil die da rumliegen oder was weiß ich, sehen, dann vergeht einem so ein bisschen der Appetit auf Erdbeeren, muss man ganz ehrlich sagen. Das machen inzwischen die Griechen besser, die haben gelernt von dem, was die Spanier falsch gemacht haben, haben auch ein besseres Wassermanagement. Und die Spanier müssen deshalb eben manchmal sehr günstig verkaufen. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte, was Sie eben angeschaut haben, so Bio-Erdbeeren und so weiter, sind natürlich mit hohem Aufwand erzeugt und müssen deshalb Geld kosten.
Auch. Sie sprachen gerade vom Transport. Ich habe gelernt, dass so eine Erdbeere mit jeder Stunde, in der sie nicht gegessen wird, an Aroma verliert.
Ja, das stimmt.
Das heißt, sie müssen sozusagen just in time produzieren. Ja. Diese Erdbeeren, die da stehen auf den Stiegen, die müssen heute verkauft werden.
Die werden heute verkauft. Wobei das ist, was Sie jetzt sagen, ist das Optimum. Das kriegt man nicht immer hin. Mhm. Also am besten schmeckt eine Erdbeere entweder aus dem Garten oder auf dem Feld frisch gepflückt.
Was ich gerade gemerkt habe.
Gar keine Frage. Ne? So. Dann die nächste Möglichkeit ist, wenn sie meinetwegen gepflückt werden und sind am selben Tag im Geschäft. Ne? Wir beliefern in Delmenhorst zum Beispiel die Inputmärkte mit frischen Erdbeeren vom selben Tag und so. Und das ist aber nur begrenzt möglich. Das kann auch nicht jeder Betrieb leisten und. Ne? So, und bei den Erdbeerständen ist es auch so, dass wir meistens morgens so eine Grundausstattung von 6-7 Kisten hinliefern und danach kriegen die Frische dann auch vom selben Tag und so. Ne? Und das ist schon ein ganz großer Vorteil. Aber es gibt auch eine andere Geschichte noch. Das, was ich eben bei den spanischen Erdbeeren angesprochen habe, ist, dass wir Sorten anbauen können, die lange Transportwege auch nicht abkönnen. Das heißt, dass wir auch das davon noch profitieren, dass wir noch einen draufgeben sozusagen. Dass wir sagen, eine Sorte muss gut schmecken, das ist das A und O. Ne? So, und das kann aber der Kollege, der darauf angewiesen ist, dass er die Erdbeeren in 500 Kilometer oder in 5000 Kilometer Entfernung verkauft, nicht leisten. Ne?
Ich habe eben eine dieser Sorten probiert, hat hervorragend geschmeckt, wie gesagt. Wie viele Sorten bauen Sie denn an?
Also als im Standard sozusagen sind das so 7 Sorten. Aber es sind ständig welche dabei, die man probiert. Neue Sorten, die man, wo man sagt, da machen wir mal ein paar Reihen von und dann stellt man fest, hier ist vielleicht doch nicht besser oder ist eben doch besser. Ne? Oder
die entwickeln Sie aber nicht selbst?
Also nein,
Sie kreuzen
nein, nein,
nicht, sondern Sie kreuzen
nein, nein,
Sie
die Züchtung
ein, ne?
So einer Erdbeersorte ist auch aufwendig.
Ja.
Ne? Das sind also in aller Regel Sorten, die in Holland gezüchtet werden. Diese ist in Frankreich gezüchtet, die wir hier jetzt hier, die Daselect, aber sonst normalerweise, naja.
Ich sehe hier auf dem Feld, zwischen den Reihen der Pflanzen liegt Stroh. Was hat das für eine Bewandtnis?
Das ist so, dass wenn da kein Stroh liegt, dann ist das im Grunde könnte man das, dann sieht das so ähnlich aus. Ne? Ja. Das ist dreckig und so weiter. Ne? Das hat, das
und die faulen dann auch schneller.
Die faulen dann auch schneller. Unter normalen Umständen haben wir so viel Stroh drin, dass die Erdbeeren sauber bleiben. Nach den Regenmengen, die wir in diesem Jahr gehabt haben, ist das Stroh zum Teil wieder runtergeregnet von den Reihen sozusagen. Und sie sind trotzdem nicht ganz sauber. Das kann man bei Dauerregen manchmal nicht hinkriegen.
Sie sprachen gerade daran anknüpfend hier mit dem Stroh, das habe ich kapiert, von den großen Regenmengen. Ich hatte mir vorgestellt, wenn ich hierher komme, sagen Sie mir, die Ernte ist nicht gut, weil wir hatten zu viel Wasser. Dann aber offenbar doch nicht. Sie sagen ja, ist okay.
Also es ist so, wir können gleich spaßeshalber zum Ende des Stückes fahren, dann sehen Sie das Problem. Da kann man also mit dem Auto nicht mehr fahren. Nicht? So nass ist das hier gewesen teilweise. Wir haben aber, wenn Sie hier die Örtlichkeit angucken, wir stehen hoch hier. Nicht? Und wir haben eigentlich alle Erdbeerfelder nicht so, dass sie besonders, also ne, Niederschlagsmengen wie in Regensburg könnten wir nicht vertragen, klar. Aber unter normalen Umständen so eine Woche mal jeden Tag leichter Regen, wie das in Norddeutschland ist, das können wir ab.
Wenn Sie jetzt auf die nächsten Wochen der Ernte gucken, wie lange, was sagten Sie, ernten Sie jetzt noch?
Also mindestens noch bis Ende Juli.
Ja. Was würden Sie sich für diese Zeit wünschen? Starke Hitze ist auch nicht
nein,
gut.
Nein, so ein Wetter wie heute, 3 Grad wärmer und alles ist okay.
Ja, und heute haben wir einen bedeckten Himmel.
Und 16 und Grad.
16 Grad,
ja.
Okay. Das also, sind fast also, optimale also, Bedingungen.
30 Grad ist schon ein Problem, wenn das mehrere Tage hintereinander ist. Ne?
Da können Sie die Beeren auch nicht schützen. Ne?
Nein, und dann haben wir zum Beispiel das Problem, dieses Feld hier ist gepflanzt ganz genau, sehen Sie jetzt nicht, aber es ist ganz genau in praktisch Ost-West-Richtung gepflanzt. Ja. Das heißt, von Süden, die Sonne strahlt so in die reifen Früchte rein. Und dann ist die Seite, wo die Sonne mittags reinstrahlt, die gehen kaputt. Die halten das, die kriegen Sonnenbrand. Ne? Das ist dann ein richtiges Problem. Ne?
So, Herr Nystedt, jetzt stehen wir hier auf einem zweiten Erdbeerfeld. Das ist die späte Ernte, haben Sie mir eben erklärt. Ein Feld, wie man hört, direkt an der Bundesstraße 51. Wahnsinnig viel Verkehr. Trotzdem haben wir jetzt mal einen Moment der Ruhe. Spüren Sie das? Erklären Sie mir bitte, was ist das jetzt für ein Feld? Was sind das für Pflanzen?
Also das ist eine ganz späte Sorte. Das ist die Sorte Malvina. Die kennen auch sehr viele Kunden, weil sie überragend im Geschmack ist. Und die Sorte ist ungefähr 3 Wochen später als die normalen Standarderbe. Fängt jetzt gerade an zu blühen. Erntebeginn ist dann praktisch so Anfang Juli sozusagen. Und wir haben einen Großteil dieser Fläche auch noch zusätzlich verspätet, indem wir da im Februar eine dicke Lage Stroh rübergefahren haben, sodass die Vegetation einfach 2 Wochen später eingesetzt hat. Und dann hat man noch mal wieder eine Verspätung. Das ist einfach so eine natürliche Methode der Verspätung.
Um immer Erdbeeren zu haben.
Um möglichst lange Erdbeeren zu haben, ja.
Das ist jetzt hier, was für ein Boden eigentlich?
Also das ist ja so ein, das, was wir Landwirte lehmiger Sand nennen. Das ist ein sehr durchlässiger Boden, wo keine Staunässe und so weiter ist, sodass es auch größere Regenereignisse eigentlich am nächsten Tag vergessen sind, sozusagen. Das ist eigentlich eine ganz wichtige Geschichte. Und letztlich ist es ja so, dass Regen, die Feuchtigkeit geht ja nicht nur nach unten, sondern durch das Kapillarsystem auch wieder nach oben. Und das ist auch eben bei solchen Böden gut gewährleistet.
40% Sand, 60% Lehm?
Ne, umgekehrt eher.
Umgekehrt eher. Okay, 60% Sand, ja, 40% ja, 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 Lehm. Und hat eine Schicht dieser Boden, die Ihnen nicht so entgegenkommt?
Es ist so, dass man hier mit dem Spaten auch einen Meter tief graben kann, passiert gar nichts. Und es kann sein, ein paar hundert Meter weiter hat man dann Flächen, wo man nach 50 Zentimeter so eine Ortsteinschicht hat, die so hart ist, dass die einfach für Erdbeeranbau dann nicht geeignet ist.
Das gäbe dann eben so ein Stauwasser?
Das würde dann ständig Staunässe geben bei viel Regen. Okay. Und das wäre in diesem Jahr ein Problem.
Sie sagten eben, das sei eine besonders leckere Sorte, haben den Namen auch genannt, den habe ich natürlich nicht gemerkt.
Malvina.
Noch leckerer als die Sorte, die ich eben auf dem ersten Feld probieren durfte.
Ja, ist noch etwas aromatischer, ist noch dunkler, dadurch auch im Handel sehr schwer, problematisch, also für die Direktvermarktung gut. Aber sie ist insgesamt einfach weich. Das heißt, man muss sie dann einfach schnell verkaufen. Ne? Aber sie schmeckt einfach toll.
Und dieses Weiche macht sie problematisch für den Handel?
Ja, ja.
Und auch dunkle Früchte werden nicht so gerne genommen?
Nein.
Warum?
Man denkt ja,
dunkle Früchte besonders reif, besonders aromatisch.
Ja, das ist so. Erdbeeren reifen ja in der Schale noch nach. Im Internet und so weiter steht manchmal das Gegenteil, stimmt aber nicht. Ne? Und sie reifen, wenn man helle Früchte hat, reifen sie nach. Und der Handel geht davon aus, eine Erdbeere, die schon dunkel ist, die ist schon so reif, dass es gefährlich ist, ne, sozusagen. Ja. Deshalb lassen die lieber die Finger davon, von dunklen Sorten.
Okay. Wir lassen jetzt die Finger von diesem Feld, von der B51 und fahren nach Hause. Gönnen Sie mir noch eine Erdbeere? Ich würde sie dann nämlich selbst abknipsen, um Ihnen zu zeigen, was ich eventuell falsch mache oder um zu beweisen, dass ich es richtig mache.
Diese.
Ah ja, die sieht gut aus. Und ich knipse jetzt hier am Stängel ab und lasse das Grün dran. Ist das richtig?
Ja, ganz perfekt. Ja.
Warum ist das wichtig, dass es grün dran bleibt?
Also die blutet aus, sagen wir sozusagen. Die verliert alles. Die verliert Saft, die verliert auch Geschmack und so weiter. Und was Sie eben gemacht haben.
Wieder so lecker. Ich will jetzt keine Werbung machen.
Ich weiß, dass sie gut schmecken. Also es ist so, was Sie eben gemacht haben, das nennt man ganz simpel pflücken. Was die meisten Leute machen, die da vorher sich nicht mit beschäftigt haben, das nennt man reißen. Ja. Ne? So, die ist mir jetzt eben weggefallen. Das heißt, so, und dann muss man mit den Erdbeeren vorsichtig umgehen. Und es gibt so einen schönen Spruch, den wir früher immer den Leuten gesagt haben, als die Pflücker noch alle Deutsch konnten. Da haben wir immer gesagt, pflücken und nicht reißen, legen und nicht schmeißen.
Ja.
Also legen heißt eben, sie sollen die in die Kiste reinlegen. Die machen das auch sehr ordentlich da, wenn ich jetzt die Leute angucke. Und nicht aus 3 Meter Entfernung hinschmeißen. Und das sind so Dinge, naja.
Was ernten die Damen so am Tag oder pro Stunde? Wie viel Kilo?
Normalerweise geübte Pflücker sollten so 3 Kisten, also 15 Kilo in der Stunde ernten. Wenn so diese Erdbeeren lassen sich relativ gut pflücken, haben Sie eben auch gemerkt, die gehen leicht ab. Dann schafft man auch so 4 Kisten in der Stunde.
Ernteroboter, gibt es sowas irgendwann?
Nein, bei Erdbeeren nicht.
Kann es nicht geben, ne?
Also wenn ich überlege, wo wir schon überall gesagt haben, Sie wahrscheinlich auch, kann es nicht geben. Und gibt es doch inzwischen dann. Ne? Also beim Spargel ist das kein Problem, aber bei Erdbeeren ist es schwierig.
Müssen Sie hier spritzen gegen Schädlinge?
Ja, und zwar, also Schädlinge nicht. Wir haben also mit Insekten bei Erdbeeren eigentlich gar nichts zu tun um diese Zeit, Gott sei Dank. Ein Problem ist bei Erdbeeren dieses, was man Botrytis nennt. Ne? Das ist dieses, dass sie faulen sozusagen. Und wenn man Regenwetter hat, hat jeden Tag Regen, dann würden die, wenn sie nicht behandelt sind, so wegfaulen. Man kann hier in dieser Anlage überhaupt nichts machen. Man muss die in der Blüte behandeln. Das heißt, dann findet die Infektion statt, wenn die blühen. Und die werden dreimal gegen Botrytis in der Blüte behandelt, praktisch. Nicht bei, es hat überhaupt keinen Zweck, hier jetzt irgendwas zu spritzen oder sowas. Das macht gar keinen Sinn, sondern nur in der Blüte.
Ich habe, bevor ich Sie besuche jetzt hier auf dem Feld an der schwarzen Scheune, so wird es beschrieben, habe ich ein Porträt gesehen über einen Erdbeerbauern und der sagte so mit Überzeugung, ich bin ein Saisonmensch.
Ja.
Mir macht das Spaß. Das ist auch mit Aufregung verbunden, aber gerade deswegen macht es mir Spaß.
Ja, genau.
Ist das bei Ihnen auch so?
Ja, das ist so. Es ist ein gewisser Nervenkitzel. Ne? Also man weiß, vielleicht hat es ja sowas Ähnliches wie ein Fußballspiel. Man weiß nicht, wie es ausgeht. Ja, nein, das ist auch, da geht man da hin. Ne?
Und hatten Sie wirklich mal ganz schlimme Jahre und mal ganz tolle Jahre?
Ja. Also es ist so, ich erzähle das jetzt mal nicht von mir, sondern weil ein älterer Kollege mir das vor 20 Jahren mal erzählt hat. Der hat gesagt, ich mache seit 40 Jahren Erdbeeren. Und besten Jahr, sagt er, da mussten wir 500.000 ans Finanzamt nachbezahlen. Und im schlechtesten Jahr mussten wir täglich 1.000 € in der Zinsen bezahlen. So, also ja. das ist so dieses Spektrum. Man muss einfach, man kann im Moment, wie gesagt, läuft alles ganz normal. Aber es kann übermorgen ein Hagelschauer kommen zum Beispiel. Also,
gucken Sie jeden Tag aufs Wetter natürlich. Jeden Tag aufs Thermometer.
Da bei dem Wald hat es so gehagelt, dass unsere Erdbeeren wir nicht mehr vor 3 Wochen, ne?
Ja.
An dem Sonntag.
Die waren komplett kaputt.
Da waren ja keine, nicht? Gott sei Dank, nicht? Aber unsere Erdbeeren waren kaputt.
Ach so, wenn da welche gewesen wären.
Ja, da ist bei dem Kollegen der Raps geschädigt und so weiter. Das kann ganz schnell passieren, nicht? Und es ist schon ein Abenteuer.
Wir stehen hier, ich komme zurück auf den Acker. Wir stehen hier auf einem Acker in Dören. Das ist ein Ortsteil von Bassum. So ein Acker, der wird jetzt als Erntefeld genutzt. Das können Sie aber doch im nächsten Jahr dann nicht wieder machen. Muss so ein Acker nicht erstmal in Ruhe gelassen werden?
Nein. Also es ist schon so, dass die Erdbeeren zweijährig sind, also bei uns. Das machen einige Kollegen inzwischen anders. Die pflanzen jedes Jahr neu. Wir lassen sie in aller Regel 2 Jahre stehen. So, das heißt, sie werden in einem Jahr gepflanzt, im nächsten Jahr geerntet und im übernächsten Jahr nochmal geerntet. Und dann wird das einfach im Rahmen einer normalen Fruchtfolge sozusagen. Also das dauert dann mindestens 10 Jahre, bis hier wieder Erdbeeren hinkommen. Ne? Also dann zwischenkommen dann Kartoffeln, Getreide.
Also der Acker wird ständig genutzt, aber nicht ständig für Erdbeeren. Das ginge gar nicht.
Das würde nicht gehen. Nein, das hat keinen Zweck.
Haben Sie diese Wegelchen, die ich jetzt gerade sehe, bei den Erntehelferinnen, haben Sie die selbst entwickelt?
Nein, wir haben sie ein bisschen modifiziert. Aber es ist so, dass das Hauptproblem ist, dass das Stroh sonst unter der Kiste heftet. Ja. Ne? Wenn die morgens nass sind, dann ist die ganze Kiste unten voll mit Stroh. Ne? Und dann, naja. Und es ist so, wenn man das nicht relativ bequem hat und man würde jetzt die Leute einfach arbeiten lassen, ohne sie vorher einzuweisen, dann würden sie fast alle einzeln in Schälchen pflücken und dann die Schälchen einsammeln. Ja. Warum sie das tun, weiß ich nicht, aber es ist so. Ne? Dabei drücken sie dann die Ware kaputt und sowas alles. Ne? Und dies ist eigentlich so die Methode, wie das optimal ist. Ne?
Herr Nystedt, das soll es gewesen sein. Ich danke Ihnen dafür, dass wir dabei sein durften.
Gerne.
In Dören, in Bassum. Ich wünsche Ihnen jetzt noch viel Erfolg und vor allen Dingen gutes Wetter, eine gute Ernte.
Ja.
Dankeschön.